Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Dieser Podcast wird Ihnen vom GBI, Großhamburger Bestattungsinstitut, präsentiert. Dem Hamburger Original für den konkreten Trauerfall und für die Bestattungsvorsorge. Wenn die Welt auf einmal stillsteht, helfen wir vom GBI Ihnen individuell und zuverlässig. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de.
Herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast vom Hamburger Abendblatt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Abendblatt. Und bei mir ist wie immer der Mann, ohne den dieser Podcast überhaupt nicht funktionieren würde, Klaus Püschel. Ich glaube, dich muss man hier gar nicht mehr groß vorstellen. Schön, dass du da bist, Klaus.
Na gut, dann verzichten wir heute auf die Vorstellung. Also, Klaus Püschel, los geht's.
Wir wollen heute über eine gefährdete Spezies reden, nämlich die Smombies. Ja, Smombies, was ist das? Sie laufen vornübergebeugt über die Straße, sie tippen am Steuer Nachrichten, sie telefonieren beim Radfahren. Überall sieht man im Straßenverkehr Menschen, die ihre Aufmerksamkeit nicht auf ihre Umgebung richten, sondern auf ihr Smartphone. Das Phänomen erinnert an den Hans Guck in die Luft, diesen stets in den Himmel starrenden Jungen aus dem berühmten Kinderbuch Struwwelpeter.
Naja, also in der heutigen Zeit müsste der Titel also eher Hans Guck in das Smartphone lauten. Denn der Hans von heute guckt nicht nach oben, sondern ja, der starrt nach vorne und nach unten.
Und der moderne Hans trägt inzwischen einen Kunstnamen, Smombi, das ist das Wort, das ich eingangs erwähnt habe, und das ist eine Abkürzung für Smartphone Zombie. Ja, und mit seiner Unachtsamkeit bringt er sich nicht selten in hochgefährliche Situationen. Kaum jemand weiß das besser als du, Klaus. Denn in deiner Zeit als Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin warst du häufig mit den Folgen von fatalen Unglücken aufgrund von Smartphones und anderen elektronischen Geräten konfrontiert, oder?
Naja, daher ja auch Zombie, ne? Das hat schon etwas mit Tod und Jenseits zu tun. Ich finde, wir haben in der Rechtsmedizin viel, viel zu häufig damit zu tun, das Problem der Ablenkung, gelehrt ausgedrückt, der geteilten Aufmerksamkeit und der Probleme, die damit zusammenhängen, das hat mich in meinem Beruf ja schon wirklich lange Zeit verfolgt, eigentlich von Anfang an. Aber dass sich Menschen heute auf so dramatische, ehrlich gesagt zugleich auch dämliche Art und Weise in Lebensgefahr begeben, das hat ja deutlich zugenommen. Wir erleben jetzt immer häufiger im Zusammenhang mit diesen Smombies schwerste Traumatisierungen, Amputationen und auch Todesfälle. Ganz zu schweigen von den Unschuldigen, die da gar nicht so selten auch noch mit hineingezogen werden.
Also wenn die Konzentration auf das Smartphone gerichtet ist, dann ist das Sehen und Hören natürlich auch eingeschränkt. Das erscheint nur logisch. Logisch erscheint auch, dass das zu Unfällen mit schweren Folgen führen kann. Wenn jemand in Gedanken ganz weit weg ist, irgendwo in der Ferne abgedriftet, ja, so ein Smartphone, wir wissen es alle, bietet ja so viel Ablenkung.
Genau das erlebe ich selbst in meinem Umfeld, also in meinem direkten Umfeld, im Stadtteil, in meiner Straße, ja manchmal auch beim Einkaufen, oft genug und beobachte das dann leider auch im Beruf. Es geht darum, mal eben die Mails checken, mit dem Kumpel über WhatsApp einen Ausflug planen. Eine Freundin trösten, die gerade Liebeskummer hat, oder im Internet elektronische Geräte kaufen oder die Reise nach Südtirol oder an die Nordsee buchen, Wer online ist, ist bei allem dabei, immer, mühelos, überall, ja, ständig.
Ja, und im Grunde genommen ist sogar die ganze Welt über ein paar Apps erreichbar. Im Handumdrehen ist man sogar in einer anderen Galaxie, wenn man das gerne möchte.
Kommen wir ja mal von deinen Weltraumgedanken wieder zurück auf die Erde.
Gerne.
Ja, konkret zu einem Fall an einem kleinen Nahverkehrsbahnhof, hier gar nicht weit entfernt. Also dieser Fall ist mir wirklich extrem nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Ja, gibt ja im Grunde auch unserem heutigen Podcast so den Titel. Offenbar ist diese Frau in Gedanken ganz weit weg, als sie auf einem Bahnsteig unterwegs ist. Ja, telefoniert, ja, mit wem wohl, vielleicht ihrem Liebsten. Und sie befindet sich auf dem Bahnsteig, der sie jetzt höchstens über ein paar Dutzend Kilometer an ihr Ziel bringen kann. Sie will gar nicht in die ganz weite Ferne. Gebannt fixiert die junge Frau das Display ihres Smartphones. Ja, da geht's ja auch um was ganz Persönliches. Dabei ist sie völlig gedankenverloren. Sie nähert sich der Bahnsteigkante, passt natürlich nicht auf, guckt nur aufs Smartphone. Und dann, ihr nächster Schritt ist ein fataler Fehltritt. Nämlich, sie stürzt auf die Bahngleise. Und für den Führer der herannahenden Bahn bleibt nicht einmal eine Sekunde, um zu reagieren. Auch eine Vollbremsung bringt den Zug nicht mehr rechtzeitig genug zum Stehen. Gräuslich.
Die Frau hat dieses Unglück aber überlebt.
Ja, in der Tat. Kaum zu glauben.
Aber?
Naja, also überlebt hat sie, aber dafür hat sie einen sehr, sehr hohen Preis gezahlt. Nämlich im Moment des Fallens hatte sie die beiden Unterarme noch vor sich ausgestreckt gehalten.
Wahrscheinlich, um einen guten Blick auf ihr Handy zu haben.
Genau, außerdem war das günstig, um ihren Sturz dann abzufangen. Aber diese ausgestreckten Unterarme werden nunmehr von den Rädern des Zugs abgefahren. Ja. Da mag man gar nicht dran denken, ne? Muss sich das gar nicht vorstellen.
Nee,
den
ungern.
Einschreitenden Rettungskräften und der Bahnpolizei bietet sich ein schreckliches Bild. Es zeigt sich auf den Schienen, dass hier die Hände der Frau liegen mit Teilen der Unterarme und zwischen den beiden Händen tatsächlich noch das Smartphone, das sogar auf Sendung ist. Das haben die so noch fotografiert, aber das Bild zeige ich nicht.
Also das Smartphone wirklich noch auf Sendung, das ist heil geblieben, die Hände der Frau kaputt. Ich sag's jetzt mal so untechnisch. Ein wirklich bizarrer, verstörender Anblick, so wie du das jetzt schilderst. Aber wie ging der Fall weiter? Ich weiß ja nun, dass in der Medizin scheinbar unmögliche Dinge geleistet werden können. Zum Beispiel gelingt es ja nicht selten, abgetrennte Finger oder auch Hände oder Arme wieder zu reimplantieren. War das in diesem Fall auch machbar?
Nee, das geht nur, wenn tatsächlich die entsprechenden Glieder glatt abgetrennt, wenn es saubere Wundränder gibt oder wenn man die herstellen kann. In dem Fall gab es aber sehr grobe Quetschungen durch die Räder des einfahrenden Zuges. Und es war völlig undenkbar, die verletzten Gliedmaßen, ja, also die Hände und zerquetschten Unterarme wieder zu reimplantieren. Ja, die Frau ist jetzt beidseitig Unterarm amputiert. Hände weg.
Ja, Hände weg vom Smartphone, das war eben ein gutes Stichwort von dir. Hände weg vom Smartphone, sagen manche und meinen damit eigentlich, dass der Nutzer solche Geräte dosierter und vernünftiger damit umgehen sollte. Ja, Zyniker aber könnten sagen, dass sich bei diesem Opfer dieser Slogan ja sogar in doppelter Weise bewahrheitet hat, nämlich Hände weg. Ja, die Hände sind weg, also wirklich ein schreckliches Schicksal. Über die Gefahren durch die Ablenkung, durchs Handys und andere elektronische Geräte haben wir auch ausführlich in unserem True Crime Buch Der Tod gibt keine Ruhe berichtet. Da sind auch einige Fälle geschildert. Ja.
Naja, also dieses Thema mit den abgetrennten Händen ist nun wirklich sehr, sehr bizarr. Und ich habe das dann tatsächlich auch zum Anlass genommen, das Thema aus rechtsmedizinischer Sicht immer wieder neu darzustellen und irgendwie zu warnen. Das ist nämlich der Knackpunkt. Es geht um die Aufmerksamkeit. Die fehlt einem Fußgänger natürlich, wenn er nur auf sein Handy achtet. Und genau dieses Thema, bei dem Menschen sich vollkommen von der Außenwelt abschotten, zum Beispiel mit dicht abschließenden Kopfhörern und lauter Musik oder ja mit dem hochkonzentrierten Fixieren ihres Smartphones, völlig vertieft in die WhatsApp-Nachricht oder auch Spiele. Dieses Thema beschäftigt mich schon lange Zeit. Übrigens auch unter dem Aspekt als Vater und Großvater, denn da kommt das Problem auch immer wieder auf mich zu. Im Grunde tut's das tatsächlich auch schon länger, als es diese kleinen Wunderdinge, diese Smartphones gibt. Und ich habe immer wieder intensive Gespräche, speziell mit jungen Leuten geführt, auch mal mit meinen Studenten und mit den Sportfreunden, wenn die zum Beispiel mit ihren Kopfhörern joggen gehen oder auf dem Rennrad sitzen, ja, wieder mit Kopfhörern. Und
ja, sind die dann einsichtig oder denken die, lass den Typen mal reden und ich ja mach's trotzdem so weiter? Welchen Eindruck hast du da?
Also die Einsicht ist sehr begrenzt, ehrlich gesagt. Und die denken, die haben die Situation im Griff. Die kriegen alles Wichtige noch mit. Und vielleicht auch so dieser Gedanke, dass eben der eine Sinn, das Sehen ausreicht und dann die Geräusche aus der Umgebung nicht so wichtig sind. Das ist aber völlig falsch, ja, wenn dann eine Gefahr sich zum Beispiel nur durch Geräusche ankündigt und nicht im Blickfeld ist.
Du hast ja eben den Fall von dieser schwer verletzten Frau geschildert, die durch die Ablenkung vom Smartphone letztlich beide Unterarme verloren hat. Also wirklich eine ganz, ganz fiese Geschichte, schlimm. Aber ihr habt im Institut für Rechtsmedizin ja auch immer mit Fällen zu tun und die zu untersuchen, bei denen die Menschen sogar am Ende auf dem Obduktionstisch landen.
Genau, also da gibt's gar nicht so wenig gräußliche Geschichten. Zum Beispiel, weil diese Menschen ein herannahendes Fahrzeug nicht rechtzeitig bemerkt haben. Solche Unglücke und Schicksale machen mich dann irgendwie nicht nur traurig, sondern auch wütend, völlig wütend, überflüssig.
Ja. Wütend, weil sie vermeidbar wären, weil es unnötig ist.
Genau, ja. Mhm. Und auch weil junge Menschen völlig überflüssigerweise dahingerafft werden. Unfälle, die durch Ablenkung mit technischen Geräten begünstigt wurden, die müssen einfach nicht sein. Das ärgert mich und es macht mich natürlich auch unglücklich, speziell wenn die jungen Menschen dran glauben müssen, die es aber irgendwie eben auch einfach immer für sich persönlich besser wissen wollen.
Also wenn du mal so nicht statistisch gesehen, aber so gefühlt die Fälle Revue passieren lässt, sind es tatsächlich überwiegend junge Leute, denen diese schlimmen Unfälle passieren?
Das ist
Das ist jetzt so mein Eindruck von dem, was du erzählst.
Ja, das ist ganz eindeutig so. Das sind, ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen überheblich, aber so die coolen Typen, die locker im Verkehr glauben, alles im Griff zu haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel an den Tod eines Schülers mit Kopfhörern. Das war noch mit einem MP3-Player.
Also man ahnt, das ist ein bisschen zurück, die Sache.
Ja, ich habe ja gesagt, das Problem gibt schon so ein bisschen länger. Und dieser Junge, übrigens auch von der Schule meiner Kinder, also von daher ist wirklich ein bisschen her, der ganz in der Nähe meines Hauses sich da bewegte an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Dämmerung und bei leichtem Schneetreiben, der wurde vom Zug überfahren, weil er diesen herannahenden Zug überhaupt nicht beachtet hat und den hat er offensichtlich überhaupt nicht gehört.
Also ich habe ja nun auch schon mal am Bahnhof gestanden und am Gleis gestanden, wenn so ein Zug rankommt, das ist irrsinnig laut und dann muss der wirklich durch diese MP3-Player und die Kopfhörer total abgeschottet gewesen sein. Wahrscheinlich hat er in einer irrsinnigen Lautstärke Musik gehört. Ansonsten denkt man ja eigentlich, dass so ein Zug laut genug ist, als dass man ihn bemerken würde. Ja, aber Entschuldige, ja?
Nee, wirklich, wenn die gute Kopfhörer aufhaben, dann ist das Gehör wirklich weitestgehend abgeschottet. Und also ganz extremer Fall, das war ein Unglück, gar nicht so lange her, aus dem Oktober 2017.
Also nochmal kurz zur Ergänzung, wir reden ja nicht nur über Schienenunfälle, sondern auch sicherlich genauso über Unfälle im Straßenverkehr. Auch da gibt es sicherlich alarmierende Fälle.
Ja, natürlich sogar ein bisschen häufiger. Die Schienen sind ja ganz gut abgesichert durch Schranken und durch die Situation auf den Bahnsteigen. Und es bewegen sich natürlich viel mehr Leute im Straßenverkehr. Und dieser Unfall, den ich jetzt gerade berichten wollte, der ereignete sich tatsächlich auf einer Hamburger Hauptverkehrsader, völlig gerade, gut einsehbar. Und diese Straße zieht sich tatsächlich über eine lange Strecke hin. Das ist auch noch nachts. Es herrscht kaum Verkehr.
Also eigentlich eine Situation, die nicht gerade besonders unfallträchtig wäre. So kommt mir das vor, wie du das schilderst. Zumindest dann nicht, ja, wenn alle Verkehrsteilnehmer vernünftig und aufmerksam sind.
Naja, und das ist genau der Knackpunkt. Speziell nachts und Aufmerksamkeit. Die fehlte bei diesem Fußgänger offenbar zu 100%. Also das hat sich folgendermaßen zugetragen. Ein Rettungswagen fährt einen Einsatz mit Blaulicht und Sirene.
Also eigentlich auch Dinge, von denen man erstens annehmen müsste, dass sie nicht zu überhören sind und auch nicht zu übersehen. Aber gut, in diesem Fall ist es anders.
Naja, stell dir das mal vor, tatsächlich eine auf- und abschwellende Sirene, ein flackerndes Blaulicht und dieser Fußgänger, der querte die Straße und hatte in den Händen sein Mobiltelefon. Die Ohren waren mit Kopfhörern abgeschottet und auf seine Umgebung hat der 29-Jährige offensichtlich überhaupt nicht geachtet und hört weder das Martinshorn noch bemerkt er das Blaulicht und der Rettungswagen hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass auf dieser breiten, gut übersichtlichen Straße, da einer tatsächlich direkt vor den Rettungswagen davorläuft.
Ja, und ich ahne es, der Fahrer kann vermutlich nicht mehr ausweichen.
Naja, der versucht es im letzten Moment noch, war ja auch selber flott gefahren, weil eigentlich die Situation völlig übersichtlich war. Ja, doch die Reaktionszeit reicht nicht aus, um das Unglück zu verhindern. Der junge Mann, dieser 29-Jährige, wird durch die Luft geschleudert, nachdem er frontal angefahren wurde, und der verstirbt noch am Unfallort an einem schweren Polytrauma.
Polytrauma, also mir ist jetzt bewusst, was das bedeutet. Wir arbeiten ja schon lange genug sozusagen zusammen. Also ich natürlich als Journalistin, du als Rechtsmediziner. Bisschen kenne ich mich aber inzwischen aus. Aber für unsere Hörer sollten wir das nochmal erklären, was ein Polytrauma ist. So gravierende Verletzungen nach Verkehrsunfällen erlebt ihr ja sicher häufiger. Schilder bitte mal, was für Verletzungen das sein können.
Naja, der Fußgänger wird natürlich von dem relativ schnell fahrenden Auto, das hatte da deutlich über 50 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit, angefahren. In dem Fall wurde der Fußgänger tatsächlich an der Seite voll erwischt, und dabei erleidet der Fußgänger dann schon eine schwere Traumatisierung. Ja, meistens in Höhe des Beckens und der unteren Extremitäten. Da kommt es also zu Frakturen und schweren Weichteilverletzungen.
Also Weichteil, Organverletzung ist damit gemeint? Ja,
Weichteil, also unten am Becken ist es erstmal Muskel, Sehnen, und dann wird aber auch der Brustkorb gequetscht, und die Organe im Brustkorb und in der Bauchhöhle werden verletzt. Besonders gefährlich sind natürlich die Verletzungen von Herz, Lunge und Körperhauptschlagader. Bei so einem Trauma frakturiert häufig dann auch die Wirbelsäule, und wenn der Kopf am Fahrzeug anschlägt oder in einem solchen Fall wie hier, wenn der Körper durch die Luft fliegt und dann auf dem harten Untergrund der Straße landet, dann besteht auch die Gefahr eines sehr schweren Schädelhirntraumas, Schädelbruch, Blutung im Bereich der Hirnhäute, und es kommt dann alles zusammen, Blutung, Blutverlust, schwere Organverletzungen, insbesondere auch Hirnverletzungen. Also in diesem Fall war es tatsächlich ein Trauma, was ihn sofort getötet hatte, und die Rettungsmannschaft hatte null Chance.
Ja, also so wie du das gerade geschilderst, ist dann ja praktisch gar nichts mehr heil. Das ist natürlich auch einem Nicht-Mediziner dann einleuchtend, dass so ein furchtbarer Unfall tödlich ist. Ja, das war jetzt ein Fußgänger, aber die Risiken für Radfahrer sind ja auch ähnlich. Das kann auch lebensgefährlich werden, wenn sie ihre Aufmerksamkeit mehr auf ihre, beispielsweise ihre Lieblingsmusik richten, als auf den Straßenverkehr. Beispielhaft ist da der Unfall eines Rennradfahrers, den du mal erzählt hast. Der Rennradfahrer hat Kopfhörer getragen und ein sich näherndes, ihn überholendes Auto nicht wahrgenommen. Und als der Sportler dann unvermutet nach links abgebogen ist, wird er von einem schweren Wagen erfasst und getötet. Also ich stelle mir vor, dass der in etwa solche Verletzungen gehabt haben muss, wie du sie eben bei dem Fußgänger geschildert hast. Ja, wie ist das mit rechtsmedizinischen Befunden überhaupt?
Naja, also bei dem Fahrradfahrer muss man bedenken, der hat selber natürlich auch noch ein gewisses Tempo. Und da ich selber Rennrad fahre, kann ich umso weniger verstehen, dass die Radfahrer sich tatsächlich manchmal mit Kopfhörern ausstatten. Also gerade mit dem Rennrad muss ich sehr genau darauf achten, ob ein Auto näher kommt von rückwärts oder vielleicht auch von seitwärts, vielleicht auch ein anderer Fahrradfahrer. Und also da muss ich meine Sinne alle gut beisammen haben und darf mich nicht ablenken lassen.
Wie ist das jetzt mit den rechtsmedizinischen Befunden, die ihr dann erhebt, wenn ihr so einen Toten dann obduziert? Kann das dann die Ursache in der Regel aufklären? Wie ist das?
Naja, in den Fällen hier ist es sehr naheliegend, daran zu denken, dass es die mangelnde Aufmerksamkeit ist. wenn tatsächlich Smartphone oder Kopfhörer eine Rolle spielen. Ansonsten prinzipiell im Bereich der Verkehrsmedizin, im Zusammenhang mit Rechtsmedizin, da denken wir vor allen Dingen natürlich auch an den Einfluss von Alkohol und Drogen. Und das gilt nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für Fahrer von Zweirädern und für Fußgänger. Übrigens neuerdings aktuelles Thema. Ich sage immer, wenn man so einen Elektroscooter abends anhält nach 21 Uhr, dann hat man eine Chance von über 50%, dass der Fahrer alkoholisiert ist. Also
das wäre dann auf jeden Fall mal ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja,
das hört sich spannend an.
Ich habe gerade dazu eine Publikation geschrieben und gerade bei den E-Scooter-Fahrern hatten wir besonders viele Fälle mit Alkohol- und Drogeneinfluss und andererseits auch mit schwersten Kopfverletzungen. Da denken die natürlich nicht dran. Die E-Scooter-Fahrer, bei denen ich auch nur extrem selten auch einen Helm feststelle, auch ein großer Fehler.
Ja, und wie ist das jetzt, um nochmal auf die rechtsmedizinischen Befunde zurückzukommen, kann man auch feststellen, wie die Person vom Fahrzeug erfasst wurde? Davon gehe ich mal aus. Wie macht ihr das?
Naja, rechtsmedizinische Untersuchungen sollen vor allen Dingen auch zur Rekonstruktion beitragen, also der Polizei ermöglichen, das Unfallgeschehen zu rekonstruieren. Eine ganz besonders wichtige Frage ist, aus welcher Richtung die Gewalteinwirkung erfolgte. Also zum Beispiel, ob ein Fußgänger von links oder von rechts über die Straße gegangen ist. Dazu muss man dann herausfinden, wo beispielsweise die sogenannten Anstoßverletzungen liegen.
Also das bedeutet, wo beispielsweise welche Bereiche der Beine besonders betroffen sind?
Naja, man wird ja zum Beispiel eher auf der rechten oder auf der linken Seite, also auch auf dem entsprechenden Bein angefahren. Das kann man ziemlich gut rekonstruieren, wenn man sich die Brüche im Bereich der Beine exakt ansieht. Kann man auch durch Röntgenuntersuchungen oder Computertomographie schon klären. Und es entstehen typischerweise Keilbrüche, also so dreieckförmige Knochenausbrüche an den langen Röhrenknochen. Und die Spitze dieser Keile weist dann immer in Richtung der einwirkenden Gewalt. Also wenn der Keil am rechten Unterschenkel von außen nach innen spitz zuläuft, kann man sagen, der Fußgänger ist an der Außenseite des rechten Unterschenkels angefahren worden.
Aber diese Anstoßverletzung, die du uns ja eben erklärt hast, und eure Erkenntnisse daraus liefern zwar Hinweise darauf, wo beispielsweise ein Auto ein Fußgänger getroffen hat, also wo, an welchem Körperstelle, aus welcher Richtung, aber sichere Erkenntnisse, wie es zum Unfall kommen konnte, kann man damit ja wohl nicht treffen. Wie findet man denn heraus, dass beispielsweise ein Smartphone die Ursache sein kann, wenn es eingeschaltet am Unfallort liegt? Also das würde sich für mich natürlich aufdrängen.
Ja, unter anderem. Ne? Das wäre natürlich sehr, sehr eindeutig, wobei man allerdings auch bedenken muss, dass viele ja heutzutage schon rein zufällig das Smartphone in der Hand halten. Also das ist ja eine typische Situation, dass ein Fußgänger locker in der Hand sein Mobiltelefon bei sich trägt, auch wenn er gerade nicht selbst telefoniert. Und man sollte aus Sicht der Polizei, finde ich, in solchen Situationen tatsächlich immer genau nachfragen, wie die Situation war mit Kopfhörer, Mobiltelefon. Manchmal gibt's ja Kameraaufnahmen, die das auch zeigen, die Zeugen müssen einem das zeigen, also erzählen, meine ich. Und die Rechtsmediziner können da deutlich weniger tun. Dem Hirngewebe kann man nicht ansehen und man kann auch nicht durch weiterführende Untersuchungen klären, was der Mensch als letztes gemacht, gedacht, gesehen hat.
Also ihr könnt jetzt nicht anhand des Gehirns sehen, also die Region war jetzt besonders aktiv, also muss er gerade intensiv geguckt haben,
nein, das ist reiner Quatsch, so ähnlich wie die Geschichte, dass man den Augenhintergrund untersuchen kann, um dann herauszufinden, was der Mensch als letztes gesehen hat. Das sind reine Märchen. Nein.
Gut, dass wir auch das geklärt haben.
Also ich finde, heutzutage sollte man zum frühestmöglichen Zeitpunkt tatsächlich die Smartphones, die Menschen bei sich getragen haben, durch einen Experten der Polizei auslesen lassen. Und daraus kriegt man dann unter Umständen sehr, sehr wertvolle Hinweise über die letzten Momente, die letzten Phasen des Lebens, bevor es zum Unfall gekommen ist.
Leider gibt es gerade aus Hamburg und Umgebung weitere traurige Beispiele, bei denen technische Geräte und die Ablenkung durch sie zu sehr tragischen Verletzungen und Todesfällen geführt haben. Du kannst da sicher von weiteren Beispielen berichten.
Ehrlich gesagt, viel zu viele. Und deswegen ist mir gerade unser heutiger Podcast auch besonders wichtig, weil viele sich das wirklich nicht klar machen und manchmal denken, ja, derjenige, der seinen Kindern das sagt oder der Lehrer, der darüber redet, der sei übervorsichtig. Also ich habe da wirklich sehr, sehr traurige, sehr böse Geschichten zu untersuchen gehabt. Zum Beispiel denke ich auch an das Schicksal, dass der Sohn einer mir sehr gut bekannten Polizeibeamtin erlitten hat. Dieser Jugendliche war nachts nach einer Feier auf einem U-Bahnhof gestrandet. Die nächste Bahn sollte erst Stunden später in den frühen Morgenstunden fahren. Der Schüler machte sich nun auf den Weg zu einer Bekannten, die nicht weit entfernt wohnte. Und leichtsinniger und dummerweise wählte er dabei die Strecke entlang der Gleise.
Und er hatte Kopfhörer auf?
Ja, genau. Und im Bereich einer Brücke ist er dann tatsächlich zwischen den Schienen weitergegangen, also nicht neben dem Bahndamm, sondern im Grunde auf den Schienen entlang. Den von rückwärts sich nähernden Zug, der völlig außerplanmäßig fuhr, den hat er offensichtlich überhaupt nicht bemerkt. Und als der Jugendliche von dem Zug erfasst wurde, gab es dann sehr unterschiedliche Spekulationen über die Unfallursache. Keiner konnte sich so recht vorstellen, dass der da tatsächlich rein zufällig auf der Strecke ging.
Worüber wurde denn spekuliert, was die Ursache gewesen sein könnte?
Gedacht wurde beispielsweise auch an ein suizidales Geschehen, dass der Junge eventuell tatsächlich sich sozusagen vor den Zug begeben hat, geworfen hat und dass das Absicht war. Es wurde auch darüber spekuliert, dass Alkohol oder Drogeneinfluss eine besondere Rolle gespielt hat.
Aber
da
wenn
gab
du sagtest,
viele Spekulationen.
Du sagtest, man habe auch überlegt, ob es Suizid gewesen sein kann. Gab es denn Hinweise, dass der junge Mann selbstmordgefährdet gewesen sei? Oder waren diese Überlegungen allein der Tatsache geschuldet, dass es immer wieder vorkommt, dass Menschen den Suizid wählen, indem sie sich vor den Zug werfen? Was war da los?
Ja, das war jedenfalls, glaubte hier niemand im Familienkreis des Opfers, dass es ein Suizid gewesen sein könnte, auch wenn das da auf den Schienen passiert war. Ganz im Gegenteil, auf Betreiben der Mutter, die fest von einem Unfall ausging, erfolgten weitere Untersuchungen, allerdings erst wirklich nach längerer Zeit. Und es gab auch technische Rekonstruktionen.
Und was kam dabei raus? Ein eindeutiges Ergebnis?
Ja, schließlich wurde klar, dass dieser junge Fußgänger einfach bodenlos leichtsinnig war und keineswegs lebensmüde. Auch Alkohol und Drogen waren nicht relevant. Das war ein völlig überflüssiger Todesfall. Wenn der nicht den Kopfhörer getragen hätte, hätte er sicherlich den herannahenden Zug gehört und der hätte sich durch einen Sprung zur Seite ohne weiteres rechtzeitig in Sicherheit bringen können.
Ja, das ist wirklich tragisch, so wie du das erzählst. Tragisch für das Opfer natürlich, für diesen Jungen. Aber übrigens auch für den Lokführer. Für ihn ist ja so ein Unfall praktisch nicht vermeidbar. Die Triebwagen haben keine so besonders hellen Lichter und ein Mensch in der Dunkelheit auf den Schienen ist erst nicht mehr als ein Schatten, ein grauer Fleck. Und im Lichtkegel der Bahn kann der Lokführer vielleicht eine Silhouette erkennen, dem sich der Zug, den er steuert, in rasender Fahrt nähert. Wenn er dann diesen Schatten oder diese Silhouette sieht, kann er in einem Reflex dann vielleicht noch die Notbremse betätigen. Aber so ein Zug ist natürlich viel zu schnell unterwegs, um ihn noch rechtzeitig zum Stillstand zu bringen. Es kommt zur Kollision. Ja, ich denke, man kann, jedem ist klar, dass kein Opfer so ein Unglück überlebt. Und ich denke, man kann sich auch vorstellen, dass so ein Lokführer, dem so etwas passiert, dass der auch traumatisiert wird.
Naja, wenn wir da ganz kurz nur darauf hinweisen, das ist in der Tat ein spezielles Problem, gerade von diesen Triebwagenführern. Im Durchschnitt ist das tatsächlich so, dass jeder Lokführer rein statistisch irgendwann mal einen solchen Unfall hat, für den er ja selber gar nichts kann. Trotzdem belastet das sehr. Das führt zu einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Und ich kenne tatsächlich auch Lokführer, die dann ihren Beruf nicht mehr weiter ausgeübt haben. Also die Bahn versucht da natürlich gegenzusteuern und so gut es geht durch psychologische Unterstützung die Lokführer arbeitsfähig zu halten. Das ist aber ein bekanntes Phänomen und Problem. Ich kenne noch andere Beispiele, weitere Beispiele von sehr folgenschwerem Leichtsinn nennen. In einem Fall beispielsweise übersah ein Mann beim Telefonieren auf dem Fahrrad, also auch völliger Quatsch, telefonieren auf dem Fahrrad und dann nur eine Hand am Lenkrad haben. Also dieser Fahrradfahrer übersah ein Schlagloch, er verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte.
Seitdem was ist mit ihm passiert? Schlimm? Ja,
seitdem ist dieser Mann querschnittsgelähmt, also Rollstuhlfahrer.
Oh, ja.
Und lebensgefährliche Verletzungen trug beispielsweise auch ein Reiter davon. Der telefonierte auf dem Pferd. Ja, dabei kam sein Pferd ins Straucheln. Das ist natürlich auch irritiert durch das Telefonieren und die Geräusche da auf dem Rücken. Weniger aufmerksam. Der Reiter stürzte dann mit dem strauchelnden Pferd zu Boden und erlitt allerschwerste Hirnverletzungen.
Das sind alles ja furchtbare Schicksale, von denen du hier erzählst. Wir haben über Tote gesprochen, über Armamputierte, über Querschnittsgelähmte und alles ganz furchtbar. Jedes dieser Schicksale ist eins zu viel, vollkommen klar. Und ich finde, man kann gar nicht oft genug an die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer appellieren. Aber es gibt ja glücklicherweise mittlerweile auch Aktionen in mehreren großen Städten, die im Bereich von Haltestellen und Bahnhöfen beispielsweise ausdrücklich auf die Gefahren der Kopfhörer und der Handybenutzung hinweisen. Wie sinnvoll findest du sowas?
Ja, sehr sinnvoll. Also mir fallen speziell auch immer die entsprechenden Hinweistafeln übrigens an den Autobahnen auf. Das haben wahrscheinlich viele von unseren Hörern auch schon bemerkt.
Ja, diese Zeichnung, diese Grafiken, ne, wo jemand dann am Steuer sitzt und zum Handy greift und man sieht quasi den als nächstes den Unfall passieren, diese großen Plakate. Ich finde die eindrucksvoll.
Ja, es gibt auch Aktionen beispielsweise auf Bahnhöfen unter dem Tenor. Wir haben WLAN hier nicht etwa eingerichtet, um ihnen zu schaden, sondern um unseren Service zu verbessern. Bitte bedienen Sie Ihr Smartphone nur in Bereichen, wo Sie fernab der Verkehrswege sind und nicht die Gefahr besteht, dass Ihnen ein Unfall passiert. Also keineswegs mit dem Smartphone hantieren, wenn man direkt am Bahnsteig steht oder beispielsweise auf einer Treppe oder ja, wenn man irgendwie in einer unfallträchtigen Situation ist.
Und dann gibt es ja beispielsweise noch Initiativen wie in Augsburg, glaube ich, wo rote LED-Leuchten im Boden entlang des Bordsteins eingebaut wurden. Wie stehst du dazu?
Ja, im Prinzip finde ich solche Initiativen durchaus sinnvoll. Es ist immer positiv, die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken, also auf die Gefahren beispielsweise am Bahnsteig oder auf die Begrenzung der Straße. Und klarzumachen, da beginnt die Gefahrenzone.
Also diese Wirksamkeit von diesen Bodenampeln, wie sie in mehreren deutschen Städten getestet werden, ist allerdings umstritten. Diese roten Lichtsignale sollen die Smombies, hier haben wir jetzt diesen Begriff, die Smombies warnen, wenn beim Starren nach unten Gefahr droht. Ja, aber die Wirkung dieser Signale ist umstritten. Ein Argument der Kritiker ist, blinkende Bodenlichter als Warnsignal seien für Handynutzer nur bedingt tauglich, nach dem Motto, es blinkt ja ohnehin ständig auf den Handy-Displays, da geht so ein Signal von außen gewissermaßen unter. Und manche Experten meinen, es sei sinnvoller, dass die Warnsignale direkt aufs Handy gespielt werden, durch optische Zeichen oder beispielsweise Vibrationen.
Das halte ich im Prinzip für einen echt guten Ansatz. Der Smartphone-Nutzer würde damit genau dort angesprochen, wo seine Aufmerksamkeit ohnehin hingerichtet ist. Ein warnendes Brummen des Handy oder ein auffälliges Blinksignal, das würde ihn stören. Er würde es dann aber wahrscheinlich auch als Warnung zur Kenntnis nehmen.
Das kann man sich gut vorstellen, dass man dann zumindest im Moment irritiert ist und tatsächlich überlegt, warum vibriert das Handy jetzt, was ist los?
Ja, also, aber ehrlich gesagt, dafür braucht man auch noch eine ganze Reihe von Technik, um sowas im Verkehr sinnvoll einzurichten, dass es nun auch gerade denjenigen, der sich der Gefahrenzone nähert, im richtigen Moment warnt. Ich will einfach betonen, dass elektronische Warnsignale kein umsichtiges Verhalten im Straßenverkehr ersetzen können. Also wir sind schon auf unsere, sag ich mal, fünf Sinne angewiesen. Ich erinnere noch mal daran, da gab es ja früher sogar auch eine entsprechende Fernsehsendung, wo das immer wieder angesprochen wurde.
Ja, also man kann sagen, es gilt wie immer Augen auf im Straßenverkehr.
Ohren auch.
Ohren auch, wollte ich gerade sagen. Wir haben jetzt ausführlich über die Gefahren von Fußgängern und Radfahrern durch die Ablenkung von technischen elektronischen Geräten gesprochen. Es gibt ja aber auch Gefahren für die Autofahrer natürlich, wenn sie technische Einrichtungen am Steuer benutzen. Wenn sie beispielsweise während der Fahrt eine WhatsApp schreiben, dann gefährden sie sich selbst und mindestens genauso schlimm, sie gefährden natürlich auch andere.
Das ist so, ganz sicher. Leider. Ich frage mich bei scheinbar unerklärlichen Verkehrsunfällen immer wieder, wie weit auch die Aufmerksamkeitsleistung des Autofahrers wohl dadurch reduziert war, dass er vielleicht ohne Freisprecheinrichtung mit seinem Handy telefoniert hat oder ob er vielleicht eine SMS oder eine WhatsApp geschrieben hat, ob er vielleicht tatsächlich beim beim Autofahren Spiele gespielt hat oder Nachrichten gesucht hat. Naja, ob er sich irgendwie hat ablenken lassen. Ich finde es selbst herrlich, wenn man dann mit dem Smartphone hantiert. Es ist total nachlässig, auch anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber, weil es eben so gefährlich ist. Mein Ratschlag, mein Tipp, meine Idee, dass man in solchen Fällen tatsächlich durch das Auslesen des Mobiltelefons nachweist, ob ein Autofahrer das Handy noch unmittelbar vor einem Unfall bedient hatte.
Ja, die Konsequenz wäre dann ja, dass man bei jedem unerklärten Verkehrsunfall von Seiten der Polizei überprüft, inwieweit das Handy oder vielleicht sogar ein Laptop durch den Fahrer benutzt wurden.
Ehrlich gesagt, ich finde, heutzutage gibt's genug Anhaltspunkte dafür, dass das ja relativ häufig der Fall ist. Ich würde das auf jeden Fall befürworten.
Dass die Polizei so akribisch das nachprüft.
Ja, genau. Vor allen Dingen sich nicht einfach damit zufrieden gibt und sagt, das ist unerklärlich. Oder andersherum, der Autofahrer sagt nur, er war unaufmerksam, wenn man ihn überhaupt noch fragen kann. Man muss sich auch fragen, warum war der unaufmerksam? Manche versuchen sich ja damit rauszureden, manchmal sogar mit einem Sekundenschlaf. Und in Wirklichkeit steckt eben das Smartphone dahinter. Also ich glaube, dass durch die regelhafte Untersuchung von Smartphones Rückschlüsse auf die Unfallursache gefunden werden können, und zwar gar nicht so selten. Bei Gewaltverbrechen gehört es ja heutzutage auch zur Routine, dass die Ermittler sofort Handy und Computer von Täter und Opfer sicherstellen und von Experten auslesen lassen, um festzustellen, ob relevante Informationen enthalten sind, die zur Aufklärung des Geschehens beitragen können. Das siehst du jeden Abend im Krimi. Das ist Routine. Und ich finde, diese Routine und diese Technik sollte man auch im Straßenverkehr tatsächlich zur Anwendung bringen.
Es passieren ja offenbar immer mehr Unfälle, die auf den Gebrauch von Handys oder Computer zurückgehen. Du hast es eingangs gesagt, dass das immer häufiger passiert. Jedenfalls gibt es eine Schätzung des ADAC, dass in Deutschland inzwischen jeder 10. Unfall durch den unzulässigen Gebrauch eines Handys verursacht wurde.
Ja, und wenn das stimmt, dann wäre die Ablenkung durch das Smartphone für mehr tödliche Unfälle verantwortlich als Fahrten unter Alkoholeinfluss. Dann müsste ich als medizinischer Schriftleiter der Zeitschrift Blutalkohol, der ich bin, für den Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, vielleicht auch mal die Anregung geben, wir sollten eine neue Organisation gründen, ja, gegen die Ablenkung durch Smartphones im Straßenverkehr und gegen Kopfhörer bei Fußgängern, Fahrradfahrern und E-Scooterfahrern im Straßenverkehr.
Ja, man kann ja also sagen, dass auch ein nur kurzer Blick auf das Smartphone tatsächlich tödlich Folgen haben kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Nachricht gibt, die so wichtig wäre, dass sie ein Risiko wert wäre, dass man sich eben verletzt, sich oder andere verletzt oder sich gefährdet, andere tötet. Es erscheint mir allerdings logisch, dass die größte Gefahr nicht das Abhören, sondern natürlich auch das Tippen von Nachrichten ist, wenn man am Steuer sitzt.
Ja, das denke ich auch. Damit ist man vermutlich am längsten und am meisten abgelenkt.
Also Experten sagen, wer rund 2 Sekunden lang, 2 Sekunden nur, bei Tempo 50 auf sein Handy schaut, fährt 28 Meter, ohne auf den Verkehr zu achten. 28 Meter ist eine weite Strecke, da kann ganz, ganz viel passieren, ganz viel Böses.
Ja, ja. Mit dem Radfahrer, mit dem Fußgänger oder mit einem anderen Autofahrer, das ist lebensgefährlich.
Ja, die wären dann tatsächlich in Lebensgefahr, also 28 Meter ungesteuert sozusagen, richtig schlimm.
Die Gefahren der modernen Technik, also jetzt nicht nur im Straßenverkehr oder im Zusammenhang mit Zügen, diese moderne Technik und die Gefahr habe ich auch in ganz anderen Situationen rechtsmedizinisch bearbeiten müssen. Gibt es auch diverse Beispiele. Ich erinnere mich besonders an die Situation, ja, bei einer sehr, sehr fröhlichen, feuchtfröhlichen Fete. Der Gastgeber nahm auf dem Balkon seine Nachbarin in großer Freude in den Arm, legte den Arm um sie herum und wollte dann mit ihr zusammen ein Selfie machen. Und dabei lehnte er sich dann allerdings so stark an die nicht so hohe Brüstung und dann zu weit nach hinten, dass er,
er fiel vom Balkon.
Genau, er bekam Übergewicht und stürzte rückwärts vom dritten Stock auf den darunterliegenden Gehweg.
Oh, dritter Stock ist verdammt hoch.
Ja, er litt ein schweres Polytrauma, das hatten wir ja schon, dieses Polytrauma, und war praktisch sofort tot. Das Handy hatte er allerdings noch auf dem Balkon fallen lassen.
Gab es denn ein Foto?
Ja, das Foto zeigte das Selfie, die beiden freundlich lachend, also die Dame in seinem Arm. Das war das letzte Bild.
Oh, das ist ja wirklich ja fast schon zynisch, gruselig. Was für ein Drama. In einem Moment auf den anderen wandelt sich Lebensfreude, wie du es gerade geschildert hast, in pure Verzweiflung und abgrundtiefes Unglück. Also Quintessenz, eine Zehntelsekunde Unaufmerksamkeit kann tödlich sein.
Das ist eindeutig so. Welche furchtbaren Folgen der Leichtsinn mit dem Smartphone haben kann, hat auch eine Familie aus Polen erlebt. Vater, Mutter und die beiden Söhne waren an der portugiesischen Westküste unterwegs. Den schönen Ausblick am westlichsten Ende von Europa wollten sie mit dem Handy für immer mit einem Selfie festhalten. Ein spektakulärer Moment auf den wilden Klippen, im Hintergrund das tosende Meer. Doch dieser Augenblick wurde ihr letzter.
Oh nee, ich ahne es.
Ja, das Paar stürzte tatsächlich vor den Augen seiner beiden Kinder von der Klippe 80 Meter in die Tiefe, in den nassen Tod.
Oh, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also ich glaube und hoffe, dass wir jetzt wirklich mit dieser Folge unseres Podcasts die eindeutige Botschaft rübergebracht haben. Hände weg vom Smartphone, nicht sich ablenken lassen im Straßenverkehr, ob man nun als Fußgänger, als Radfahrer, als Autofahrer, wie auch immer unterwegs ist. Wirklich die Dinger ausgeschaltet lassen und sich auf den Verkehr konzentrieren. Das kannst du ja sicherlich auch nochmal mit der gebotenen Deutlichkeit sagen.
Ich will das ja nicht alles wiederholen, aber irgendwie kann man tatsächlich sagen, Handys können sich tatsächlich mörderisch sozusagen auswirken. Und Handys und Kopfhörer werden dann sozusagen zu Tätern oder Gehilfen im Zusammenhang mit plötzlichen und unerwarteten Todesfällen, mit denen keiner gerechnet hat und die für die Angehörigen natürlich auch mit schrecklichsten Gedanken verbunden sind.
Ja, ich glaube, das war ein eindringliches Schlusswort. Vielen Dank dafür, dass du wieder da warst, dass wir über dieses sehr, sehr wichtige Thema reden konnten. Und ich kann nur sagen, ich freue mich auf unsere nächste Folge mit unserem nächsten Podcast.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.